Damit ist der Gesetzentwurf endgültig angenommen.
Ja, ein Meilenstein im Umgang mit den Opfern der Diktatur in der DDR. So beschreibt Evelyn Zupke diesen Moment Anfang des Jahres im Deutschen Bundestag. Sie ist die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur. Worum es sich bei diesem Meilenstein handelt und was darüber hinaus in ihrem neuen Jahresbericht steht, über das wollen wir jetzt sprechen. Ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Evelyn Zupke.
Vielen Dank.
Ja, was hat der Deutsche Bundestag denn da am Abend des 30. Januar 2025 konkret beschlossen?
An dem Abend wurde das wohl umfangreichste Gesetzespaket für die Opfer der SED-Diktatur beschlossen und war verbunden mit einem Paradigmenwechsel, auch weil viele Dinge, für die viele Menschen jahrelang gekämpft haben, sich dort erfüllt haben.
Was konkret? Es gibt auf jeden Fall wahrscheinlich mehr Geld bekommen die Opfer. Das war ein ganz großes Thema, das Thema Opferrente. Was wurde da konkret beschlossen in diesem Paket? Was ist da alles drin?
Also in dem Paket sind viele Dinge drin, unter anderem die Opferrente, wie Sie sagen. Die wird von 330 auf 400 Euro erhöht werden und sie wird dynamisiert werden. Was aber auch, glaube ich, das Wichtigste dabei ist, und das ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel, dass die Opferrente künftig nicht mehr an die Bedürftigkeit gekoppelt sein wird. Und das sozusagen geht in Richtung der Forderung auch vieler Opferverbände und vieler Betroffener. Somit wird die Opferrente zu einer Ehrenpension und wird nicht mehr als Almosen empfunden. Ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Gesetzespaket ist die Verbesserung bei der Anerkennung der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Denn die Jahrzehnte davor waren wir in der Situation, dass die Betroffenen von SED-Repressionen ihre heutigen verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden nachweisen mussten. Die Kausalität ist über Jahrzehnte aber eben schwer nachzuweisen. Und hier gibt es jetzt eine kriterienbasierte Vermutungsregelung. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die Form der Repression, beispielsweise politische Haft, auf der anderen Seite den Gesundheitsschaden. Und das muss man dann nicht mehr nachweisen, dass das eine vom anderen kommt. Und das ist halt eine unheimliche Erleichterung für die Betroffenen. Des Weiteren haben wir vielfältige Verbesserungen bei den beruflich Verfolgten, auch eine Erhöhung der Ausgleichsleistung, eine Dynamisierung. Und was mich auch besonders gefreut hat, endlich die Zwangsausgesiedelten, die damals in verschiedenen Aktionen, unter anderem in der Aktion Ungeziefer, an der innerdeutschen Grenze zwangsausgesiedelt wurden und jetzt endlich ihr persönliches, individuelles Verfolgungsschicksal mit einer Einmalzahlung gewürdigt wurde.
Sie schreiben dann in Ihrem Jahresbericht, es ist ein Meilenstein. Das impliziert natürlich ein Stück weit, dass es ein langer Kampf war über Jahrzehnte. Warum hat das so lang gedauert?
Ja, es ist ein Meilenstein insofern, weil so viele wichtige Dinge passiert sind, für die letzten Jahre vor allem auch gekämpft wurde. Aber natürlich muss man dazu auch sagen, dass wir auf vielem sehr Gutem aufgebaut haben. Die ersten Rehabilitierungsgesetze gab es seit Anfang der 90er Jahre. Und das so etwas, was es ja vorher auch nicht gegeben hat, es gab keine Blaupause dafür, sich über die Jahre aufbaut und auch Erkenntnisse wachsen und auch Opfergruppen zutage treten, die vielleicht vorher noch gar nicht so im Blick gewesen sind. Ich glaube, das ist einfach ein Prozess, der normal ist. Aber nichtsdestotrotz war es eben in dieser Situation auch insofern ein Meilenstein, weil in dieser schwierigen politischen Situation zwischen Ampelbruch und Neuwahlen sich vier über Fraktionen weg die Parteien geeinigt haben auf dieses Gesetzespaket.
Jetzt hat der Bundestag das ja Ende Januar beschlossen. Was ist seitdem passiert an Umsetzung? Läuft das schon? Funktioniert das schon?
Seitdem sind wir natürlich immer im Prozess dabei, diese Gesetze jetzt umzusetzen. Auch das ist wiederum ein Prozess, der ein paar Tage in Anspruch nimmt. Wir haben zum Beispiel bei der Entwicklung der kriterienbasierten Vermutungsregelung jetzt sind wir im Prozess mit dem BMJ und anderen Ministerien, hier diese Kriterien zu entwickeln.
Justizministerium
und anderen Ministerien dabei, diese Kriterien konkret zu entwickeln. Welche Repressionen sollen auf die einen Seite des Katalogs und welche Gesundheitsschäden basierend auf der Forschung. Dazu findet noch in dieser Woche ein Workshop statt mit Ministerienmitarbeitern, mit Mitarbeitern von meinem Amt und mit Forschern in Richtung Gesundheitsschäden.
Also da gibt es noch viel zu tun jetzt in der Umsetzung. Jetzt schreiben Sie im Jahresbericht aber auch, einerseits beschreiben Sie die aktuelle Situation der Opfer, aber Sie sprechen auch an welchen Stellen es weiterhin noch Handlungsbedarf gibt. Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf? Wo gibt es noch was zu tun?
Ja, da gibt es verschiedene Dinge. Ich sag noch mal, ich erwähne auch noch mal den bundesweiten Härtefallfonds, der ja auch Teil des Gesetzespaketes ist, den der Bundestag jetzt auf den Weg gebracht hat und der vorsieht, dass auch Zustiftungen Dritter dort eingezahlt werden können. Und mit der Firma IKEA haben wir eben die erste Firma, die auch eben von der Zwangsarbeit profitiert hat, also Waren in Gefängnissen herstellen lassen hat, in denen politische Gefangene gearbeitet haben. Und für diesen Schritt verdient IKEA höchsten Respekt und Anerkennung. Und das hat es auch bekommen und nur positive Resonanz, also hat eigentlich dazu beigetragen, das Image noch zu verbessern. Und das ist für mich eine Einladung auch an andere Firmen, diesem Beispiel zu folgen, sodass wir einerseits hier die Situation haben, dass wir im Thema der Haftzwangsarbeit weiterarbeiten, aber natürlich auch den bundesweiten Härtefallfonds, die Kriterien entwickeln, die Richtlinien. Wie wird dieser Fonds umgesetzt? Denn der hat ja den Sinn, dass eben alle Menschen, also alle Betroffenen von Verfolgung in Deutschland jetzt dort schnell und unbürokratisch Hilfe bekommen können. Und
IKEA zahlte auch schon einen ganzen relativ hohen Betrag in diesen Topf quasi gleich mit ein. Ne?
IKEA zahlt 6 Millionen Euro in diesen Topf ein.
Jetzt rücken Sie seit einigen Wochen das Thema Enteignungen der ehemaligen DDR auch verstärkt in den Vordergrund. Warum?
Ja, das Thema Enteignung ist ein noch unterbelichtetes Thema aus meiner Sicht. Immer wieder habe ich es mit Betroffenen und Verbänden zu tun, die bis heute darunter leiden, dass ihnen im Rahmen verschiedener Sachen, also sei es im Rahmen der Zwangsaussiedlung, der Bodenreform oder ganz individueller Enteignung, wenn Leute ausgereist sind oder dergleichen, diesen sogenannten Kulturgutentzug ja erleiden mussten. Hier geht es einerseits darum...
Was ist das genau, Kulturgutentzug?
Gut, das ist, wenn Dinge weggenommen wurden, also staatliche Enteignung von Gütern, von Gemälden, von Möbeln, von allen Dingen, die einen persönlichen, biografischen Wert auch für die Menschen haben und nicht selten auch einen erheblichen materiellen Wert. Und man merkt immer wieder, dass bei den Menschen auch einerseits der Akt als solcher, also die materielle Seite eine Rolle spielt, aber eben auch die mentale, die Seite, dass Menschen auch sich stigmatisiert fühlen, also dass sie sagen, zum Beispiel im Zuge der Bodenreform nach 1945, dass es ja oft dann so erzählt wurde, das sind alles Nazi-Verbrecher gewesen. Mhm. Und das war ja also überhaupt nicht der Fall immer. Und dass die Menschen heute noch mit diesem Stigma zu kämpfen haben. Und wenn man sich damit in der Öffentlichkeit auseinandersetzt und das auch würdigt, wie wir zum Beispiel bei einem Fachgespräch im Bundestag gemacht haben, dann trägt es dazu bei, dass die Menschen sich da auch mehr gesehen
sich wiederfinden.
Sich wiederfinden mit ihrem persönlichen Schicksal.
Ja. Also Sie schreiben das ja auch im Bericht, es ist ein Verlust. Es ist nicht nur der materielle Verlust, den man vielleicht finanziell ersetzen könnte, sondern es ist auch ein Verlust eines Teils der eigenen Identität.
Genau.
Warum ist es aber, wenn wir jetzt mal auf das Materielle gehen, Sie haben Möbel angesprochen, Kunst, Gemälde angesprochen, Häuser, die weggenommen wurden. Warum ist es so schwer, all das zurückzubekommen?
Also das sind dann vermögensrechtliche Sachen, die durch die von vielen Gesetzen eingerahmt sind, wo Gesetze die Grundlage sind. Das ist ein sehr komplexes und schwieriges Thema. Das kann man jetzt im Einzelnen gar nicht so darstellen.
Weil es auch teilweise in Museen weltweit verbreitet
ist. Genau.
Und dann weiß man nicht, wem es gehört. Wem gehört es jetzt eigentlich? Besitzverhältnisse sind unklar.
Ja, ist ja auch bekannt, dass auch jetzt, also auch in den ostdeutschen Ländern, viele Sachen in Museen und so weiter vorhanden sind. Und da gibt es auch teilweise schon Gespräche. Manchmal ist es gar nicht so einfach, die Menschen zu finden. Mhm. Also sind sehr komplexe Vorgänge, aber da arbeiten viele Menschen dran, dass wir diese Situation auch verbessern und einfach noch mehr in den Blick nehmen.
Als SED-Opferbeauftragte kämpfen Sie auch gegen das Vergessen. Jetzt ist die Wiedervereinigung 35 Jahre her. Inwiefern sehen Sie die Gefahr, dass die SED-Diktatur tatsächlich in Vergessenheit gerät?
Nun, wir haben die Situation, dass Erinnern und Gedenken, erstmal bin ich froh dafür, dass es auch im neuen Koalitionsvertrag jetzt mit ein Schwerpunkt ist und das neue Parlament das mit aufgegriffen hat, dass wir viele Gedenkstätten haben und dort auch natürlich vor allem auch das Anliegen ist, junge Menschen in diese Gedenkstätten zu holen, um eben das Wissen um die zweite deutsche Diktatur, um die SED-Diktatur und ihre Folgen, die ja fortwirken, zu vermitteln, dass dieses Wissen nicht verloren geht. Mhm. Und wir müssen einfach als Gesellschaft dafür kämpfen, dass diese Gedenkstätten auch so ausreichend, auskömmlich, wie man sagt, finanziert werden, dass sie diesem Bedarf auch gerecht werden können. Denn leider haben wir gerade aktuell die Situation, dass vielen Nachfragen von Schulklassen oder anderen Menschen gar nicht mehr nachgekommen wird. Und außerdem muss man sagen, gerade in Zeiten, wo Diktatur für viele Menschen ihren Schrecken auch verloren hat, dass jeder Euro, den wir auch in die Gedenkstätten und in das Erinnern investieren, eine Investition in die Demokratie und in die Zukunft ist. Und dass wir immer uns wieder wir dürfen nicht vergessen, was Diktatur bedeutet für die Gesellschaft und für den Einzelnen. Dazu müssen wir erinnern und müssen gedenken.
Ihr Blick als Opferbeauftragte richtet sich ja in Ihrem Jahresbericht auch auf Ostdeutschland als Ganzes. Sie beobachten dort, ja, Sie beschreiben es als eine Art skeptische Haltung gegenüber staatlichen Einrichtungen. Worauf führen Sie das zurück? Was nehmen Sie da wahr?
Naja, wir haben ja die Situation, dass mehrere Jahrzehnte SED-Diktatur die Menschen und Familien im Osten Deutschlands natürlich auch geprägt haben. Mhm. Und diese Folgen reichen natürlich weit über den Mauerfall und die Wiedervereinigung hinaus. Und wenn man Menschen spricht, dann erlebt man einerseits, dass heute Parallelen gezogen werden von unserer heutigen Demokratie zur damaligen Diktatur. Auf der anderen Seite aber verlangt wird, dass der Staat auch vieles regeln möge. Also quasi irgendwie paradox. Und da müssen wir als Gesellschaft drüber sprechen. Denn natürlich gibt es auch verschiedene Perspektiven auf die Wiedervereinigung. Ja, wir hatten eine Situation, in der vieles sehr schnell gehen musste. Und natürlich wurden da auch Fehler gemacht, die auch bis heute fortwirken. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass viele Menschen in Ostdeutschland damals auch Perspektiven verloren haben, dass es Arbeitsplatzverlust im hohen Maße gab, dass es einen Wegzug gab aus kleineren Städten, aus ländlichen Gebieten. Und dass das natürlich auch mit den Menschen was gemacht hat. Auf der anderen Seite dürfen wir aber auch nicht vergessen, wir dürfen Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Mhm. Also natürlich hat vieles, was damals vielleicht nicht so gut gelaufen ist, auch mit den Folgen, mit der SED-Diktatur und ihren Folgen zu tun.
Mhm. Jetzt sind Sie seit Juni 2021 SED-Opferbeauftragte. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre, also das letzte Jahr Ihrer aktuellen Amtszeit beginnt jetzt in diesen Tagen. Wie geht es danach weiter in einem Jahr? Wollen Sie weitermachen? Stellen Sie sich noch mal zur Wahl? Wie sind Ihre Pläne?
Fragen Sie mich das noch mal ein andermal. Dazu möchte ich mich jetzt vielleicht noch nicht äußern. Bis dahin haben wir erstmal noch genug zu tun und die Prozesse werden nicht abreißen.
Dann werden wir Sie später noch einmal fragen, wenn Sie das nächste Mal bei uns zu Gast sind. Herzlichen Dank, Evelyn Zupke, die SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag. Dankeschön.
Ich bedanke mich. Vielen Dank.
Und das war im Interview. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.